Wir haben gerade das Glaubensbekenntnis gesungen. Wir glauben an den dreieinen Gott, so wie er sich in seinem Wort offenbart hat. Und vor 2 Wochen haben wir in der Predigt über Jahwe, den Eigennamen Gottes, nachgedacht. Und vor einer Woche durften wir uns an 8 sogenannten Beinamen oder Zusatznamen Gottes erfreuen. Allein im Alten Testament finden wir über 80 Namen für Gott. Und in einer dieser Predigten erwähnte ich auch, dass ich mich als Kind und auch als Jugendlicher nicht besonders an meinem Namen erfreuen konnte. Johann, das war der absolute Mainstream-Name. Ich hätte mir viel lieber gewünscht, wenn meine Eltern mir den Namen, was weiß ich, Richard oder Robert oder sowas, etwas Moderneres gegeben hätten. Aber Johann, das klang wirklich ziemlich langweilig. Fast jeder Dritte hieß Johann. Ich wurde ja nach meinem Vater benannt, der hieß auch Johann. Aber mit dem Älterwerden, da habe ich mich mit meinem Namen versöhnt. Vor allem gefällt mir recht gut die Bedeutung dieses Namens. Johann ist ja die Kurzform von Johannes und bedeutet im Grunde, Jahwe ist gnädig, beziehungsweise Jahwe hat Gnade erwiesen. Stichwort Name, Johannes. Seht ihr Johannes da? Schön, dass wir heute Gäste haben und Kolja und seine Familie und alle anderen. Ihr seid alle herzlich willkommen bei uns. Aber Johannes, ihr erinnert euch sicherlich an Matthias Mauerhofer, den Evangelisten, der mal da war aus der Schweiz. Seit letzter Woche hat er auch einen Johannes bekommen. Gell? Er und seine Heidi freuen sich sehr über Johannes. Lange haben sie auf ihn gewartet und sie sehen das als ein Wunder Gottes und als ein großes Geschenk von Jahwe, dass Gott ihnen Johannes geschenkt hat. Und er grüßt die Gemeinde ganz herzlich hier in Vullingen. Er kann sich noch sehr gut an uns erinnern. Nun, anders als bei manchen von uns Menschen, und wie das bei mir war, so in meiner Jugendzeit, erfreut sich Gott an seinem eigenen Namen. Er tut gewisse Dinge um seines Namens willen oder weil sein Name dafür steht, weil er mit seinem Namen dafür bürgt. So steht das in der Bibel. Wenn ich heute jemandem sagen würde, hey, du kannst mir vertrauen, denn ich heiße Johann, würden mich die Leute anschauen und sagen, der hat sie ja wohl nicht alle. Was bürgt er mit seinem Namen? Der Name Johann steht für nicht sehr viel. Es ist anders bei Gott. Sein Name steht für etwas. Und darüber haben wir eigentlich schon in diesen letzten 2 Wochen in den Predigten nachgedacht. Und ich möchte an den Anfang dieser Predigt ein Wort Gottes stellen aus 1. Samuel 12 und wir wollen einfach noch weiter darüber nachdenken, was das bedeutet, dass Gott für seinen Namen steht, dass er Dinge um seines Namens willen tut, dass er Freude hat an diesem Namen. Also 1. Samuel 12, Vers 22, da sagt Samuel, und weil sein großer Name dafür steht, wird Jahwe sein Volk nicht verlassen, denn es hat ihm nun einmal gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Lass uns ein bisschen über den Zusammenhang dieses Verses nachdenken. Jedes Wort, das wir so lesen, steht ja in einem Kontext, hat einen Hintergrund. Die Situation war folgende. In 1. Samuel 8 lesen wir, dass Samuel, der Prophet, alt geworden war und seine beiden Söhne Joel und Abijam als Richter über Israel eingesetzt hatte. Aber seine Söhne waren nicht gottesfürchtige Männer. Die waren ziemlich korrupt und bestechlich. Und so kommen die Ältesten von Israel zu Samuel nach Rama und sagen zu ihm in Vers 5, Samuel 8, Vers 5, du bist alt geworden, Samuel, und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Setz deshalb einen König über uns ein, damit er für Recht bei uns sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. Und Samuel ist überhaupt nicht begeistert von diesem Vorschlag, nicht weil sie hier seine Söhne diskreditieren, glaube ich, zunächst mal, sondern überhaupt über diesen Gedanken, den plötzlich das Volk hat, sich einen König zu wünschen, wie alle anderen Völker und Nationen einen hatten. Und er sucht Gott im Gebet. Und dann lesen wir in Vers 7, Jahwe antwortete ihm, also dem Samuel, höre auf alles, was sie dir sagen, denn dieses Volk lehnt nicht mich ab, nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht mehr länger König über sie sein. Und dann sagt Gott auch in Vers 9, hör ruhig auf sie, aber warne sie auch mit aller Deutlichkeit und mach sie mit den Rechten des Königs vertraut, der dann über sie herrschen wird. Und der Samuel, er warnt sein Volk und er sagt ihnen, welche Anforderungen auf sie zukommen, wenn sie einen König haben, wie es bei allen Völkern üblich ist. Dieser König wird ihre Söhne und ihre Töchter, oh danke schön Ewald, das blendet mich direkt hier so. Und ich habe schon gedacht, ob ich das erwähnen soll, wollte aber meine Predigt nicht unterbrechen. Es war eine Eingebung des Geistes, jetzt diesen Rollraden runterzumachen. Ich denke, manchmal spricht der Geist auch durch unsere Frauen. Also, zurück zu unserem Text. Samuel sagt ihnen, dieser König, den ihr euch erwählen wollt, nachdem ihr euch sehnt, er wird eure Söhne und Töchter nehmen und er wird sie in seinen Dienst stellen und von allen euren Erträgen, von eurem Korn und von eurem Wein und von eurem Öl und von euren Herden müsst ihr dem König abgeben. Und Samuel kann letztlich das Volk nicht von ihrem Entschluss abbringen. Und so lesen wir die endgültige Antwort in Vers 19. Aber das Volk wollte nicht auf Samuel hören. Nein, wir wollen einen König, riefen sie. Vers 20, dann werden wir wie die anderen Völker sein. Unser König wird uns richten. Er wird vor uns herziehen und uns im Krieg anführen. Und so lesen wir dann in Kapitel 10, wie Saul von Samuel gesalbt wird. In Kapitel 11 besiegt er dann Nahasch und die Ammoniter, also die ersten Erfolge, werden verbucht. Und dann ruft Samuel das ganze Volk zusammen nach Gilgal und erneuert dort das Königtum und Saul wird als König eingesetzt. Und in 1. Samuel 12 folgt dann die Einsetzungsrede Samuels. Und es ist ganz interessant, was er in dieser Rede sagt, war nicht gerade das, was das Volk oder was die Leute hören wollten. Denn bevor er ihnen die gute Nachricht sagt, muss er dem Volk klar vor Augen stellen, welches Übel, welche Sünde sie begangen haben, dass sie einen König haben wollten wie alle Völker, statt einfach Gott als König über sich herrschen zu lassen. Und so lesen wir dann in 1. Samuel 12, 17, es ist gerade Weizenernte. Ich will Jahwe anrufen, dass er Donner und Regen schickt, dann erkennt ihr, ja, dann werdet ihr sehen, wie groß eure Bosheit in Jahwes Augen war, einen König für euch zu verlangen. Samuel betet zu Gott und es beginnt plötzlich zu donnern und zu regnen. Also manchmal können Unwetter auch ganz deutlich eine Botschaft sein für uns Menschen. Wir haben auch eins vor anderthalb Wochen erlebt. Es erinnert uns auf jeden Fall, wie klein wir sind und wie abhängig, wie innerhalb von ein paar Minuten alles anders sein kann. Hier ist dieser Donner und dieser Regen auch eigentlich eine Bestätigung dessen, was Samuel hier sagt. Und das Volk ist total geschockt. sie fürchten sich, sie fangen an, ihre Sünden zu bekennen. Und in Vers 19 sagen sie zu Samuel, bitte Jahwe, deinen Gott, für deine Diener, dass wir nicht sterben müssen. Denn zu all unseren Sünden haben wir noch die Bosheit hinzugetan oder hinzugefügt, einen König zu verlangen. Das Volk tut also Buße, es erkennt und bekennt seine Sünde und in Samuel 12, 20 und 21 verkündigt ihnen dann Samuel die gute Nachricht. Samuel erwiderte ihnen, habt keine Angst. Ihr habt zwar all das Böse getan, doch haltet in Zukunft nur treu zu Jahwe und dient ihm von ganzem Herzen. Weicht ja nicht ab und fangt nicht an, den Nichtsen, den Ghost Gods, den nichtigen Götzen, den Geistgötzen nachzulaufen. Sie nützen euch nichts und können euch auch nicht retten, eben weil sie Nichts sind. Nobodies. Das ist jetzt die gute Nachricht, sozusagen das Evangelium. Auch wenn ihr aufs Übelste gesündigt und Jahwe entehrt habt, indem ihr einen König wolltet, wie alle Nationen einen haben, auch wenn ihr diesen König jetzt bekommen habt und entsprechend die schmerzhaften Folgen eurer Entscheidung tragen müsst, trotzdem gibt es Hoffnung und eine Zukunft für euch. Habt keine Angst. Und dann folgt dieser Vers 22, unser Ausgangsvers. Und ich glaube, er begründet im Grunde diese gute Nachricht, die wir hier in Vers 21 hören. Und weil sein großer Name dafür steht, wird Jahwe sein Volk nicht verlassen, denn es hat ihm nun einmal gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Was ist also die Grundlage oder die Begründung dafür, dass das Volk Israel keine Angst haben muss? Und wir lesen hier diese Verheißung, dass Jahwe sein Volk nicht verlassen wird. Aber das ist nicht der tiefste Grund der Hoffnung, warum sie sich nicht fürchten sollen. Warum wird Jahwe sein Volk nicht verlassen? Warum wird er sie nie verstoßen? Den tiefsten oder höchsten Grund, wie auch immer, finden wir in dieser einen kurzen Aussage, weil sein großer Name dafür steht. Oder wörtlich eigentlich übersetzt, um seines großen Namens willen wird er sein Volk nicht verlassen. Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, der tiefste Grund unserer Erlösung, unserer Vergebung, unserer Freude, der Grund dafür, dass wir uns nicht fürchten müssen, liegt in der Verpflichtung, die Gott gegenüber seinem eigenen Namen hat. Erstens handelt Gott um seines Namens willen und dann um unsertwillen. Der Heilige Geist zeigt uns das hier, glaube ich, durch die Worte Samuels, aber noch an vielen anderen Stellen der Schrift. Warum hat Gottes Verpflichtung gegenüber seinem Namen zur Folge, dass Gott sein Volk nicht verlassen wird? Wie hängt das zusammen, die Hingabe oder die Verpflichtung Gottes zu seinem Namen und die Hingabe und die Verpflichtung zu seinem Volk? Der letzte Satz in Vers 22 gibt uns die Antwort, denn es hat Gott nun einmal gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Anders gesagt, es hat Gott gefallen, sich mit seinem Volk so zu verbinden, dass sein Name verbunden ist mit dem Schicksal seines Volkes. Oder nochmal anders gesagt, Gott hat das Volk Israel erwähnt und zu seinem Volk gemacht, damit sie als sein Eigentum etwas von seinem Wesen und von seiner Herrlichkeit widerspiegeln. Und deshalb wird er sie um seines Namens willen nicht verlassen. Denn Gott erfreut sich an seinem Namen und er handelt um seines Namens willen. Nun, hinter diesem Wort Namen, das haben wir in den vorherigen Predigen, in den zwei letzten auch immer wieder erwähnt, biblisch verstanden steht Name eigentlich immer für Charakter, das Wesen einer Person, die diesen Namen trägt. Und erinnert euch noch an dieses Zitat von Francis Schaeffer, der gesagt hat, unser Gott Jahwe, er hat nicht geschwiegen, er hat sich offenbart, er hat gesprochen, er hat seinen Namen öffentlich gemacht. Aber das heißt auch, dass mit seinem Namen auch sein Ruf, seine Ehre, seine Reputation sozusagen zusammenhängt. Selbst wir heute verwenden ja dieses Wort Name manchmal in diesem Sinne, wenn wir sagen, dass jemand sich einen Namen gemacht hat. Oder wir sagen, das ist ein Markenname und meinen damit eine Marke, die einen bestimmten Ruf hat. Und ich glaube, das meint Samuel, als er hier sagt, Gott hat das Volk Israel zu seinem Volk gemacht und deshalb wird er sie nie verlassen, um seines Namens willen. Gottes Name bezieht sich also sehr wohl auf seinen Ruf und seinen Ruhm. Und ich möchte mit uns jetzt in der verbleibenden Zeit noch einige Bibelstellen betrachten. Es wird also heute in dieser Predigt sehr wortzentriert, weil wir einige Bibelstellen noch betrachten wollen, die genau diese Gedanken hervorheben, dass Gott sein Name und damit verbunden auch sein Ruhm, seine Ehre, sein Ruf, dass ihm das sehr wichtig ist. Und es gibt einige Stellen, die mich, als ich sie gelesen habe, neu begeistert haben, wie das eigentlich zusammenhängt. Und wir denken manchmal gar nicht so in diese Richtung, was bedeutet das jetzt wirklich für Gottes Ruf, für seinen Namen, dass wir gewisse Entscheidungen treffen oder dass wir so oder anders leben. Es hat nicht nur etwas mit uns zu tun, sondern immer auch etwas mit Gott. Es gibt einige interessante Stellen. Jeremia 13, Vers 11, da vergleicht Gott sein Volk, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist beim Bibellesen, mit einem Lendenschurz, der sich eng an den Körper eines Mannes anschmiegt. Er sagt in Jeremia 13, Vers 11, denn so wie der Lendenschurz den Körper eines Mannes umschließt, wollte ich Israel und Juda um mich haben, spricht Jahwe, damit sie mir zum Volk und zum Namen und zum Preis und zum Schmuck seien. Aber sie haben nicht gehört. Könnt ihr das erkennen, was hinter dieser Metapher steckt? Ich finde es ein wunderschönes Bild, eine tolle Metapher. Gott wünscht sich eine sehr enge Beziehung zu seinem Volk. Aber warum hat er dieses Volk erwählt? Damit sie wie so ein Lendenschurz um ihn seien. Ein Volk, das genau zu ihm passt. Nun, damit sie Gottes Namen, seinen Ruhm, seine Zierde, seine Schönheit, seinen Ruf verbreiten. Wir merken hier die Begriffe Preis und Schmuck. Die machen in diesem Zusammenhang deutlich, dass Name hier eigentlich ein Synonym für Ruf oder Ruhm ist. Gott hat Israel erwählt, damit sie seinen Ruf verbreiten. Das gleiche lehrt David in seinem Gebet in 2. Samuel 7, Vers 23. Da sagt er, dass Gott Israel als Volk erwählt und erlöst, um sich selbst einen Namen zu machen. Und welches Volk gleicht deinem Volk Israel? Es ist die einzige Nation auf der Erde, die Gott aus der Sklaverei befreit und zu seinem eigenen Volk gemacht hat. So hat er sich einen Namen gemacht und für dieses Volk große und furchterregende Dinge getan. getan. Aus Ägypten hast du es erlöst und hast andere Nationen samt ihren Göttern vor ihm vertrieben. Mit anderen Worten, als Gott sich aufmachte, um Israel aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien und sie durch die Wüste in das verheißene Land zu führen, tat er das nicht nur, weil er diesem Volk einen Gefallen tun wollte, sondern wie Samuel sagt, er tat es um seines Namens willen oder wie David es hier lehrt, um sich einen Namen zu machen. Und das heißt, um seine Größe und seine Herrlichkeit und seine Schönheit zur Schau zu stellen. Es ging ihm nicht nur um das Wohlergehen des Volkes, sondern auch um Gottes Ruf und Ruhm. Und es ist faszinierend zu sehen, wie noch viele andere Stellen der Schrift, gerade auch wenn man über den Auszug aus Ägypten nachdenkt und das nachliest, das begründet. Lass uns ein bisschen über den Auszug aus Ägypten reflektieren. Das ist nämlich das absolute Schlüsselereignis in der Geschichte Israels. Da hat sich Gott selbst einen Namen gemacht und bis auf den heutigen Tag blickt Israel zurück, so wie wir im Abendmahl zurückblicken auf Golgatha, blickt Israel zurück auf dieses Ereignis der Erlösung und Befreiung und feiert diese Befreiung, weil sie ist Teil der Identität dieses Volkes. Und in 2. Mose 9, Vers 16 spricht Gott ein Wort zum Pharao, das ihm und auch uns wissen lässt, warum er nicht sofort kurzen Prozess mit ihm macht, sondern der Befreiung Israel eben diese 10 Plagen noch vorausgehen. Und dieser Vers, er ist so wichtig, dass Paulus ihn sogar in Römer 9, Vers 17 zitiert, um Gottes höchstes Ziel auch des Auszugs aus Ägypten zusammenzufassen. Da sagt Gott zum Pharao in 2. Mose 9, Vers 16, aber ich habe dich am Leben gelassen, um meine Macht an dir zu beweisen, damit mein Name in der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Was war also das höchste Ziel des Auszugs aus Ägypten? Gott wollte, dass sein Name, sein Ruf, sein Ruhm in der ganzen Welt bekannt wird. John Piper hat das sehr passend in seinem Buch Sehnsucht nach Gott so formuliert: Gottes eigene Herrlichkeit steht in seiner Zuneigung an erster Stelle. In allem, was er tut, ist es sein Ziel, diese Herrlichkeit aufrechtzuerhalten und zur Schau zu stellen. Gott erfreut sich also an seinem Namen, an seinem Ruhm, an seinem Ruf. Und ich finde es sehr interessant, dass selbst die Propheten und auch die Poeten des Alten Testaments den Auszug aus Ägypten genauso theozentrisch oder gottzentriert verstanden haben. Auch der Prophet Jesaja bezeugt, dass Gottes Name, seine Ehre, sein Ruhm das höchste Ziel des Auszugs aus Ägypten war. Hören wir mal, wie er das beschreibt in Jesaja 63, Abvers 12. Da sagt er: Wo ist der Gott, der den Hirten seiner Schafe aus dem Meer herausgezogen hat? Wo ist der, der ihm den Heiligen Geist ins Innerste gab? Er spricht da von Mose. Der im Beistand mit seinem gewaltigen Arm, der das Meer zerteilte vor seinem Volk und sich so einen ewigen Namen erschuf. Wo ist der, der sie durch die Fluten führte wie Pferde durch die Steppe, sodass niemand in Stolpern geriet? Wie das Vieh, das ins Tal hinabzieht, brachte der Geist Jahwes sie zum Ruheplatz. So hast du dein Volk geführt und dir einen ruhmvollen Namen gemacht. Auch hier die Bezeichnung des Namens Gottes oder bezeichnet der Name Gottes eigentlich seinen Ruf, seine Ehre, seinen Ruhm. Und das Gleiche finden wir auch in den Psalmen, zum Beispiel im Psalm 106, Vers 7, da heißt es auch: Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, sie gedachten nicht der Menge deiner Gnadenerweisung. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer, aber er errettete sie. Warum denn? Um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun. Können wir das erkennen, wie in diesen Versen die gleiche, ich würde es mal sagen, die gleiche Logik des Evangeliums zu finden ist, wie in 1. Samuel 12, Vers 22, unserem Ausgangsvers. Da hatte das sündige Volk dann sich danach gesehnt, einen König zu haben. Und es hatte Gott erzürnt, weil sie nach einem König verlangten, wie die anderen Nationen einen König hatten. Aber Gott hat dieses Volk nie aufgegeben und nie verlassen. Warum denn? Weil sein großer Name dafür steht. Und jetzt haben wir gerade gelesen, dass das Volk selbst am Schilfmeer während dieser großen Erlösung und Befreiung widerspenstig war, gegen Gott rebellierte, eben ihm nicht vertraute. Und Gott rettete sie trotzdem mit großer Macht. Warum denn? Um seines Namens willen, um seine Macht und seinen Ruhm und seine Herrlichkeit kundzutun. Und das lässt mich schlussfolgern, meine Lieben, dass nichts, auch wirklich gar nichts, Gott wichtiger ist als seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit seines Namens, als seine Ehre. Und auch im ganzen Erlösungswerk steht das im Vordergrund, die Herrlichkeit seines Namens, die Herrlichkeit des Sohnes, die Herrlichkeit des Vaters. In allem, was Gott tut, ist es sein Ziel, seinen Namen, seine Ehre, seinen Ruhm aufrecht zu erhalten und zur Schau zu stellen. Und ich denke, der große Theologe Jonathan Edwards hatte recht, als er das in einem Satz zusammenfasste und sagte, in seiner Zuneigung steht Gott an erster Stelle. Und weil das so ist, gibt es Hoffnung für uns sündige Menschen. Und das ist der Punkt heute für uns auch in dieser Predigt, das ist mein Anliegen, dass wir das erkennen, warum diese Gottzentriertheit Gottes die Basis für das Evangelium ist. Würde Gott nicht um seines Namens willen handeln, beziehungsweise wenn er sich von sich als dem Ursprung unendlicher Freude und Ehre und Ruhm und Herrlichkeit abwenden würde, dann wäre er nicht mehr Gott. Und er würde den unendlichen Wert seiner eigenen Herrlichkeit leugnen. Und dann, wohin könnten wir uns noch wenden mit unserer Verehrung, wenn Gott für sich selbst nicht den Anspruch auf unendlichen Wert und unendliche Schönheit hätte? Mit anderen Worten, Gott kann nicht wirklich für uns sein, wenn er nicht für sich selbst ist. Auch in Josuas Gebet können wir diese gottzentrierte Evangeliumslogik erkennen. In Josua 7, da lesen wir, wie das Volk Israel den Jordan überquerte und in das verheißene Land kommt. Die befestigte Stadt Jericho, sie fällt auf wundersame Weise. Das Volk erlebt etwas, sie sind motiviert, aber dann werden sie besiegt in Ai. Weil einer eben nicht gehorcht hat. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Lohnt sich nachzulesen. Und Josua ist schockiert. Was ist jetzt los, Gott? Und in seinem verzweifelten Gebet wendet er sich an Gott in Josua 7, Verse 8 und 9. Bitte, Herr, was soll ich denn jetzt sagen, nachdem Israel von seinen Feinden geflohen ist? Wenn das die Kananiter und die anderen Bewohner des Landes hören, werden sie uns umbringen und unseren Namen in diesem Land auslöschen. Was wirst du dann für die Ehre deines großen Namens tun? Wann haben wir das letzte Mal um Gnade und um Barmherzigkeit Gott angefleht und uns dabei auf die Ehre seines großen Namens bezogen. Der tiefste Grund unserer Hoffnung ist der, dass Gott nie zulassen wird, dass sein großer Name von den Nationen verunehrt wird. Früher oder später wird er eingreifen. Er wird das Schicksal seines Volkes wenden, weil der Ruhm seines großen Namens ihm wichtig ist. Er ist der Mittelpunkt, haben wir gesungen, unseres Lebens, auch des ganzen Universums, auch der ganzen Geschichte. Aber wie sollen wir das dann verstehen, wenn wir lesen, dass das Volk Israel, weil es eben gegen Jahwe rebelliert hat und seinen Auftrag nicht erfüllte, seine Berufung nicht lebte, tatsächlich dann in die Hände seiner Feinde gegeben wurde? Wer die Geschichte Israels ein bisschen kennt, weiß, dass das Volk in die Gefangenschaft gehen musste, in die babylonische Gefangenschaft verschleppt wurde. Wie passt so eine Niederlage dann zusammen mit dem Ruf und dem Ruhm seines großen Namens in dieser Welt? Wie sollen wir das verstehen? Hören wir mal, was Gottes Wort sagt, oder auf das Wort Gottes, das Hesekiel gegeben wurde. Hesekiel 36, Abvers 20. Dort heißt es aber, wohin sie auch kamen, das Volk, brachten sie meinen heiligen Namen in Verruf. Denn die Leute dort sagten, was ist das für ein Volk? Das ist das Volk Jahwes? Sie mussten aus ihrem Land weg. Vers 21, da tat es mir um meinen heiligen Namen leid. Denn die Leute von Israel entweihten ihn, wohin sie auch kamen. Statt den Namen des Herrn zu verherrlichen, seinen Ruf zu verbreiten, seinen Charakter, sein Ansehen, seine Schönheit, seine Einzigartigkeit, seine Wertigkeit durch ihr Leben auf den Leuchter zu stellen, hatten sie genau das Gegenteil. Sie brachten den heiligen Namen Gottes in Verruf. Das Wort im Urtext hier, das mit Verruf übersetzt wird, kann zum einen auch wörtlich heißen, etwas als gewöhnlich, als profan anzuschauen. Das Leben des Volkes oder das Leben der Israeliten hatte Gott als gewöhnlich, als profan dargestellt. Sie hatten das Ansehen Gottes auf dieser Erde neutralisiert. Da war nichts mehr in ihrem Verhalten, was Gottes Name erhöht hätte, über alle anderen herkömmlichen Götter hinaus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass damals viele im Volk gesagt haben, natürlich glauben wir an Jahwe, der Name Jahwe ist uns bekannt, wir kennen ihn. Er ist unser Gott. Aber nichts in ihrem Lebensstil regte dazu an, diese Behauptung überhaupt ernst zu nehmen. In einem gewissen Sinne verwundete oder verletzte Israel Gottes Ruf. Und darum kommt das prophetische Wort zu Hesekiel und wir lesen dann in Vers 22, darum sage zum Haus Israel, so spricht Jahwe der Herr. Ich mache es nicht wegen euch, ihr Leute von Israel, sondern ich greife, hier kommt es wieder, wegen meines heiligen Namens ein, den ihr überall, wohin ihr unter den Völkern gekommen seid, in Verruf gebracht habt. Ich werde meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zur Ehre bringen. Und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch als Heiliger weise, werden auch sie erkennen, dass ich es bin. Jahwe, spricht Jahwe, der Herr. Mit anderen Worten, wenn alle Hoffnungen entschwinden, und das Volk wegen ihrer eigenen Sündhaftigkeit, wegen ihrer eigenen Sünde Gottes Gericht erfährt, bleibt doch noch eine Hoffnung bestehen, nämlich Gott wird seinen großen Namen, seinen Ruf wieder zur Ehre bringen. Wie hat Gott seinen großen Namen, seinen Ruf zur Ehre gebracht. Was ist so einzigartig an diesem Gott? Was finden wir nur bei ihm und in keiner anderen Religion? Das ist die Antwort. Es ist das Evangelium. Im gleichen Kapitel, eigentlich gleich diese Verse, jetzt ist zu spät, dass wir das alles jetzt noch lesen, Ezekiel 36, Abvers 25, da lesen wir, wie Gott die Verheißung des neuen Bundes gibt. Und ich finde, das ist eines der schönsten Texte des Alten Testaments. Da sagt Gott, ich will euch nehmen und ich werde euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres, dass ihr meine Ordnungen tun wollt und in ihnen lebt. Ich werde meine Gebote in eure Herzen schreiben. So klingt die große Verheißung des neuen Bundes. Und als wiedergeborene Christen haben wir diese Segnungen des neuen Bundes jetzt schon in uns. Und bei der Einsetzung des Abendmahls verkündet Jesus, dass sein neuer Bund durch das Vergießen seines Blutes, durch seinen Tod eingesetzt wird. Das heißt, durch das Geschenk des neuen Bundes in Christus werden wir gereinigt durch das Blut, das geflossen ist am Kreuz von Golgatha. Durch ihn haben wir eine neue Identität bekommen, ein neues Herz. In Christus sind wir gerechtfertigt. Der Geist Gottes lebt in uns, wenn wir Kinder Gottes sind. Und weil das so ist, durch diese Geschenke des neuen Bundes haben wir die Ressourcen, um als Einzelner und auch als Gemeinde seinem Namen Ehre zu bringen und seinen Ruf zu fördern durch ein verändertes Leben und durch einen veränderten Charakter, durch ein Leben, das Gott eben Ehre bereitet, ein Leben, das sich danach sehnt, Gott anzubeten, weil es diesen Gott liebt. Nicht, weil es ihn lieben muss, sondern weil es ihn wirklich von Herzen liebt. Da ist eine Energie, eine Kraft, die mich befähigt, diesen Gott zu lieben und ihn nicht loslassen zu wollen. Und ich denke, das ist das, was dann Paulus auch als sein, wenn er an die Gemeinden schreibt und denen sagt, ihr seid ein Wohlgeruch Christi für Gott, wenn ihr zu diesem neuen Volk Gottes, zu der Gemeinde gehört. Ihr seid Menschen, die anderen einen Geschmack vom Leben zum Leben geben, 2. Korinther 2. Und das wünsche ich mir, liebe Geschwister, dass wir das nie vergessen, welche übernatürliche Ressourcen Gott eigentlich uns geschenkt hat durch den neuen Bund, durch das Evangelium. Und dass wir dem Geist Gottes Raum geben, dass er das freisetzt, das, was er geschaffen hat in uns. Im Umgang mit den Menschen in unserem Umfeld, mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit unseren Kollegen, mit den Geschwistern in der Gemeinde. Auch im Durchleben der weniger angenehmen Umstände, die Gott uns zutraut. Das können mal ganz schön dunkle Zeiten sein, der Arbeitslosigkeit, der Krankheit, der Verluste, Enttäuschungen, Scheidung, Tod. Manchmal traut uns Gott Dinge zu, die uns an die Grenze unserer Kraft bringen, uns vielleicht aus unserer Sicht total überfordern. Aber auch damit will Gott seinen Ruf verbreiten. Und sein Ansehen vergrößern und seine Herrlichkeit zur Schau stellen. eben dadurch, wie wir in solchen Situationen dann reagieren und nicht resignieren und Entscheidungen treffen, welche Haltung wir haben, wie wir lieben und leben. Immer steht Gottes Name, seine Ehre, sein Ruhm auf dem Spiel. Unser großer Gott möchte, dass sein Name, sein Ruf durch seine Kinder sichtbar wird. Das ist unsere Berufung. Sein Name steht immer an erster Stelle. Und ich empfinde es als einen besonderen Trost, dass Gott uns in seinem Wort sagt, auch wenn wir Menschen versagen und nicht so leben, wie Gott sich das wünscht, wenn vieles zerfällt und vergeht, ja, wenn Gott manchmal uns auch unseren sündigen Willen lässt, wie er das getan hat damals, als Israel einen König wollte, können wir doch eines bombenfest wissen. Jahwe, der ewige, selbstgenügsame, in sich selbst glückliche Gott, erfreut sich auf ewig an seinem Namen und er wird handeln um seines Namens willen. Sein Name, seine Ehre, sein Ruhm wird letztlich über allem stehen. Und das ist ein absoluter Trost für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet nach dieser Predigt. Für mich ist das ein absoluter Trost. Wenn Gott alle Dinge um seines Namens willen tut, oder wir könnten auch sagen, zum Ruhm seines Namens tut, dann bietet er uns damit das Einzige an, das in dieser Welt unsere Sehnsucht stillen kann. Gott ist für uns. Und die Grundlage dieser Liebe ist, dass Gott für sich selbst war und dass er immer für sich selbst ist und immer sein wird. Und so möchte ich schließen und noch einmal den Ausgangsvers lesen, der gewissermaßen uns so als Sprungbrett zu diesem Thema gedient hat und uns die Tür geöffnet hat zu diesem Thema. Da sagt Samuel, habt keine Angst. Ihr habt zwar alle das Böse getan, doch haltet in Zukunft nur treu zu Jahwe und dient ihm vom ganzen Herzen. Weicht ja nicht ab und fangt nicht an, den Nichtsen, und ich mag es, wie hier der Van Heiden das übersetzt, den Nichtsen, ist ein erfundenes Wort, glaube ich. Ich habe es bis jetzt noch nie angetroffen, als nur an dieser Stelle bei ihm. Den Nichtsen, und er meint damit die nichtigen Götzen. Hört auf, denen nachzulaufen. Das ist unsere tägliche Herausforderung. Es gibt sie überall, diese Nichtse. Und sie versuchen uns ständig abzulenken. Sie wollen, dass wir unser Herz an sie verlieren. Sie wollen, dass wir sie anbeten. Lauft nicht diesen Nichtsen nach, die nichts nützen und nichts können und euch auch nicht retten werden, weil sie Nichtse sind. Und dann Vers 22, und weil sein großer Name dafür steht, wird Jahwe sein Volk nicht verlassen. Mit anderen Worten, wenn wir zu seinem Volk gehören, wenn wir Gottes Kinder, unsere Fehler nicht fatal. Er wird auch uns, die wir zu seiner Gemeinde gehören, auch die EFG Vullingen, dich und mich, die wir immer wieder in unserem Alltag auf die Nase fliegen. Er wird uns nie verlassen. Dafür steht Gott mit seinem Namen. Weil sein großer Name dafür steht, wird Jahwe sein Volk nicht verlassen. Denn es hat ihm mal gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Um seines Namens willen ist Gott für uns. Und das ist gute Nachricht. Das ist unsere Hoffnung. Lass uns beten. Herr, ich bin immer wieder fasziniert, in dein Wort hineinzuschauen und deine ewigen Ratschlüsse zu erkennen, ein bisschen zu erkennen und darüber zu staunen, wie du dich auch offenbart hast, auch durch deinen Namen und durch deine Person und du hast uns in deinem Wort gezeigt, wie du bist. Herr, und du bist ein glücklicher Gott. Du bist ein Gott der Freude hat an seinem Sein und an seinem Namen und an seiner Herrlichkeit. Und du hast dich uns geöffnet und willst uns hineinnehmen in den Kreis der Gemeinschaft, in den Kreis dieser Beziehung, die in dir selbst existiert, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen für das Evangelium. Das ist der Weg, wie wir mit dir Gemeinschaft haben können, trotz unserer Missetaten, unserer Fehler, unserer Sünde. Du hast für sie gesühnt. Das haben wir gerade gefeiert, jetzt auch am Abendmahl. Vor dir stehen wir rein da. In Christus siehst du uns als eine neue Schöpfung. Du hast uns deinen Geist gegeben, der uns immer wieder unser Herz zeigt und uns aufhilft, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Herr, wir wollen das nie aus dem Blickfeld verlieren, dass es in allem, was geschieht, auch in unserem Leben, es immer um deine Ehre geht. Und Herr, verändere uns so und wirk weiter an unserem Leben, dass wir in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir Beziehungen leben, wie wir dich lieben, wie wir Menschen lieben, wie wir auch alle Menschen in unserem Umfeld lieben, auch die Flüchtlinge. Herr, dass wir etwas von deiner Art widerspiegeln und dass wir so leben, dass dein Name und dein Ruf und dein Ruhm verbreitet wird. Das ist unsere Berufung, und damit wir das wirklich umsetzen, brauchen wir deine Kraft. Und so kommen wir wie jeden Sonntag letztlich als bedürftige Kinder zu dir mit offenen Herzen, offenen Händen und sagen: Herr, erfülle du uns mit deinem Geist immer wieder neu, damit wir dein Wort leben können und nicht vergessliche Hörer sind, sondern Täter deines Wortes, Menschen, die deinen Namen lieben, weil sie dich lieben und die dir Ehre bringen wollen. Amen.